Arbeitslosigkeit ist heute wieder das Schreckgespenst Nummer 1, das alles bestimmt, was zwischen Arbeit und Kapital ausgehandelt wird. Dass Krisen des Kapitalismus durch vermehrte Arbeitslosigkeit bei sinkendem Lohnniveau zutage treten, hat schon eine lange Geschichte. Sie ist bisher allerdings noch nie damit zu Ende gekommen, dass das Kapital sich zu einer zeitgemäßen Umorganisation der Zeitverteilung der Arbeit hätte entschließen können, etwa gleich kurze Arbeitszeiten für alle Menschen, die auch alle daran, je nach dem Vermögen des Einzelnen beteiligt sind und durch den Reichtum, den sie produzieren, auch ein reichhaltiges Leben haben. Das ist ganz offensichtlich niemals das Anliegen des Kapitals, so sozial und verantwortlich für die wirtschaftliche Entwicklung es sich auch geben mag. Ihm kommt Arbeitslosigkeit immer sehr recht. Nicht umsonst hat Karl Marx die Arbeitslosen als die Reservearmee des Kapitals bezeichnet. Diesem dient sie in vollem Ausmaß als Bedrohungspotenzial, mit dem Arbeitszeiten und Arbeitslöhne zu erzielen sind, die inzwischen sogar öfter wieder unter die Regenerationsfähigkeit und das Selbsterhaltungsniveau der Menschen gehen. Je länger und billiger die Arbeit derer erbracht wird, die noch in Lohn stehen, desto mehr Wert ist aus ihrer Arbeit zu ziehen und desto eher scheint es dem Kapital, seine beständig wiederkehrenden Verwertungskrisen überwinden zu können. Hinzu kommt die Potenzierung des Angebots an Arbeitskräfte auf dem Weltmarkt, das sich allein in den letzten 15 Jahren vervierfacht hat. Menschen gelten dem Kapital nur als Zugesel seiner Verwertungslage, denn die ist immer öfter wieder schlecht und kann zugleich nie gut genug sein. Die Lage der Menschen steht auf diese Weise in umgekehrtem Verhältnis zu ihr. Je mehr Wert zur Verwertung angelegt und aufgehäuft wird, desto ärmer und armseliger wird ihr Leben, desto verbreiteter ihre Arbeitslosigkeit und desto knapper der Arbeitslohn. Der sprunghafte Anstieg der Produktivität der Arbeit wirkt sich deshalb nicht aus im Sinne einer menschlichen Wirtschaft, eben als Ausnutzung der Effizienz ihrer Technologie zur Verknappung der menschlichen Arbeitszeit, der Wochenarbeitszeit wie auch der Lebensarbeitszeit. Im Gegenteil, sie wird zum politischen Mittel des Kapitals, sich wieder stark zu machen gegen die Menschen, die von ihm abhängig sind. Es nimmt die Prekarisierung der Randgruppen und die Machtkonzentration der Eliten wieder rapide zu. Die Gewerkschaften scheinen nur noch schier ausweglose Verteilungs- und Verteidigungskämpfe um Löhne und gegen die Ausweitung von Billiglohn zu führen. Die Telekom-Belegschaft hatte insgesamt 11 Wochen gestreikt und schließlich zum Resultat, dass die Wochenarbeitszeit um 3,5 Stunden erhöht wurde und eine Lohnminderung um 6,5% erfolgte. Die Zugführer wollen nach 10-jährigem Stillhalten um eine Anpassung der Löhne streiken, damit die derzeit unterbezahlten Lokführer mit einem Durchschnittsgehalt von ca. 1.900 Euro brutto wenigstens ca. 250 Euro mehr zum Selbsterhalt bekommen. Das wären 32% Lohnerhöhung, weil der Lohn eben schon sehr niedrig ist. Ihr Chef, Herr Medorn, bekommt im Jahr allein mehr als 3 Millionen Euro. Und dennoch sind die beiden entsprechenden Gewerkschaft, die Transnet und die GDL, gespalten, ob sie sich nicht lieber mit 4,5% Lohnerhöhung zufrieden geben wollen, so die Transnet, oder an einer Forderung nach 32% Lohnerhöhung festhalten, so die GDL. Forderungen nach Reduzierung der Arbeitszeit treten gar nicht mehr auf. Es geht fast nur noch um den Selbsterhalt der Beschäftigten als solche und vielleicht auch um den Selbsterhalt der Gewerkschaften überhaupt. Die Reduzierung der Arbeitsplätze bei der Bahn um 180.000 Stellen wird ohne Konsequenz hingenommen. Was ist da los mit den Gewerkschaften? Kann Arbeitslosigkeit bekämpft werden, wenn man Angst davor hat? Diese Frage diskutierte ich unter anderem im Studio Eine Welthaus mit Menschen aus verschiedenen Gruppierungen, mit Horst Schubert von Verdi, Harald Winkler von der Sozialistischen Alternative, Renate Börger von ATTAC, Eckhard Thiel vom Radio Eine Welthaus und Emanuel Kapfinger von der Kulturkritik München. Die Frage geht erstmal an Horst Schubert. Horst, was ist los mit den Gewerkschaften?
Also es ist richtig, dass das ein Rückzugskampf mittlerweile ist und dass man mehr die Bewahrer dessen ist, was man noch bewahren kann. Also das ist ein Kampf, der wohl der insgesamt ging der dann um die Existenz der Gewerkschaften. Er geht um die Existenz jetzt halt langfristig, weil es immer weniger Mitglieder sind. Und wenn wir, man könnte jetzt halt direkt an direkten Kampf aufnehmen, und da ging es um die Zerschlagung sofort. Also wenn man einen Kampf
von Gewerkschaften zerschlagen. Genau, faktisches Zerschlagen der Gewerkschaften, wenn sie jetzt sozusagen sich nicht an das anpassen, dass die Leute halt auf Minimalbasis irgendwie existieren wollen. Ne? So verstehe ich das.
Ja, mal. Das ist. Da ist man innerhalb der Gewerkschaften, denke ich, ja geteilter Meinung.
Ja, die Gewerkschaften haben ja hier auch, also wenn man jetzt das ISW-Forum mal als ein Think Tank von den Gewerkschaften auffasst, dann wird da dort heftig diskutiert, ob die Gewerkschaften das allein überhaupt noch schaffen können. Also ob ob die Gewerkschaften als Gewerkschaften überhaupt noch repräsentativ sind für die notwendigen Veränderungen, die in der Gesellschaft nötig sind. Das finde ich ein sehr kluger Gedanke, weil der Kampf der Gewerkschaften ist irgendwie, scheint an eine Grenze gekommen, wo sie selber merken, sie brauchen, oder wie hier geschrieben wird, man braucht eine Ausweitung in die anderen Bereiche der Gesellschaft, vor allem in die kulturellen, kommunalen und intellektuellen Kräfte. Es sind auch inzwischen Künstler zu Wort gekommen, also zum Beispiel der Rolf Becker, ein Schauspieler aus Hamburg, der hier auch zitiert wird. Der hat sozusagen zusammenfassend geschrieben, es ist an der Zeit, daran zu erinnern, dass alle Werte dieser Gesellschaft von denen geschaffen wurden und geschaffen werden, denen heute die Löhne und Renten gekürzt, die entlassen und in sozialer Abseits gedrängt werden, deren Kindern die Perspektive genommen wird. Es geht um die Verteidigung von Lebensrechten, die wir uns schon längst erworben haben. Verteidigen wir, was uns gehört, ohne Kompromisse. Das hat also jetzt ein Schauspieler gesagt, das wird von Gewerkschaften zitiert, das ist jetzt für mich nur so ein Phänomen, dass da Verbindungen entstehen, die eigentlich höchst interessant sind.
Also das finde ich jetzt auch den zentralen Gesichtspunkt, dass das Thema Arbeit ein politisches Thema ist, dass der Kapitalismus wieder auf die politische Agenda muss und dass es nicht nur darum gehen kann, einen Verteilungskampf zu führen, denn da ist klar, dass den Arbeitenden den verlieren angesichts dessen, dass die Maschinen unsere Arbeit mehr und mehr erledigen. Also muss dieses Problem politisch betrachtet werden. Und da geht es dann um die Frage, wollen wir, dass die Maschinen unsere Arbeit erledigen? Und wenn sie das tun, was ist mit unserer eigenen Fähigkeit, Werte zu schaffen? Und wie verteilt sich das neu? Und in diesem Zusammenhang möchte ich zum Beispiel an die Gedanken von André Gorz erinnern, der kürzlich gestorben ist vor 2-3 Wochen und der gesagt hat, eigentlich müsste es in die Richtung gehen, dass wir einerseits die hocharbeitsteilige, hochrationelle, auch hochtechnisierte Ökonomie einerseits also begrüßen als eine, die uns viel Arbeit abnimmt, andererseits zur Kenntnis nehmen, dass das mit einer Entfremdung verbunden ist, die wir nicht mehr vollständig rückgängig machen werden können. Wir werden nicht zurückkehren können zur Handarbeit, zur Subsistenz, zum Leben ohne Maschinen. Wir können aber, und da kommt es jetzt in das Politische, dafür sorgen, dass der Charakter der Selbstbestimmung und die Überwindung der kapitalistischen Produktion ins Zentrum des politischen Denkens gehören, dass wir nämlich angesichts dieser unglaublichen Produktivität uns ein wunderbares Arbeits- und Tätigkeitsleben leisten könnten und jenseits der Verteilungsproblematik wunderbare Visionen möglich wären, wo wir einerseits in einem hochtechnisierten, hocharbeitsteiligen Bereich füreinander gesellschaftlich nützlich tätig sind, andererseits sehr selbstbestimmt im eigenen Garten, in kleinen Nachbarschaftseinheiten, in Tauschringen, aber auch in, wie das der Friedhof Bergmann entwickelt hat, in nachbarschaftsgestützten Selbstproduktionen, das also durchaus auch dort produziert wird, selbstbestimmt, aber sicher nicht nur im eigenen Garten, sondern auch gesellschaftlich organisiert. Dass da also eine Kooperation des hochtechnisierten, hochrationellen, aber Bereichs, mit dem Selbstbestimmten angestrebt wird. Und dafür brauchen wir Formen, an denen wir überhaupt erst anfangen müssen zu denken. Und da jetzt die Gewerkschaften einzubinden, finde ich sehr, sehr schwierig. Die Gewerkschaften sind so in die Defensive geraten, weil sie eben nur noch Besitzstandwahrung machen und auch machen müssen. Das ist ja klar, dass sie das machen müssen. Aber da brauchen sie ganz stark die Bündnispartner, die von außen, von anderen Zugängen, die Eltern, die denkenden Menschen, die fühlenden Menschen, die was wollen, die Bürger als Bürger, die politisch denkenden Menschen, einfach den Menschen, der sagt, wir können uns eine andere als diese heutige Gesellschaft, wo wir um jeden Arbeitsplatz, der irgendwie einigermaßen menschlich bezahlt ist, Wettrennen veranstalten müssen, eine andere Gesellschaft ist möglich.
Also wenn wir jetzt hier über die Gewerkschaften sprechen, dann sieht man in der Praxis einmal, dass es in der Gewerkschaft sehr viele Aktive gibt, die durchaus auch Menschen sind, die Bürger sind, die Eltern sind, die auch Künstler sind. Und diese Leute kämpfen aber jetzt nicht nur gegen die Arbeitgeberorganisationen, sondern diese Leute kämpfen auch gegen ihre eigene Gewerkschaftsführung, die innerhalb der Gewerkschaft jegliche Initiative wirklich durchsetzungsfähige Kampfmaßnahmen zu machen, abwirkt. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal das Telekom-Beispiel, ist gefallen. Der Streik fiel in die Zeit des G8-Gipfels. Und es stand dort zur Debatte, quasi durch einen Telekom-Streik den G8-Gipfel lahmzulegen. Das wäre eine sehr wirkungsvolle Maßnahme gewesen, hätte genau diejenigen getroffen, die es treffen soll und die es merken sollen. Auf den Vorschlag hat die Gewerkschaftsführung erst einmal so reagiert, dass sie gesagt hat, sowas kommt überhaupt nicht in Frage, hat den großen Kotau gemacht, hat gesagt, sowas würden sie ja niemals tun, der G8-Gipfel ist unantastbar, da wird nichts gemacht. Und wenn ich natürlich so einen Arbeitskampf führe, dass ich die Motivation der Leute, die ich eigentlich vertreten soll, abwürge und mich vor denen in die Knie begebe, gegen die ich eigentlich meine Forderungen durchsetzen will, dann habe ich von Haus aus keine Chance. Und jetzt nehmen wir das Beispiel bei der Bahn. Da haben wir die Transnet und wir haben die Lokführergewerkschaft, diese zwei Gewerkschaften. Der Chef der Transnet ist ein persönlich sehr guter Freund vom Herrn Medorn, die gehen zusammen Tennis spielen. Kann ich da erwarten, dass dieser Mensch die Arbeitnehmerinteressen gegen den Herrn Medorn durchsetzt? Und da muss ich mal die Frage stellen, was ist in den Gewerkschaften los, dass solche Leute, die quasi auf der anderen Seite stehen, führende Positionen in der Gewerkschaft haben? Wie sieht es mit der Demokratie in der Gewerkschaft aus? Oder wie korrupt, wie verfilzt ist diese Gewerkschaftsstruktur schon? Und da muss ich mir jetzt die Frage stellen, wie kann ich die wirklichen Gewerkschaftskräfte, die wirklich Arbeitnehmerinteressen vertreten, dazu bringen, dass sie an die Führung der Gewerkschaften auch wieder kommen?
Also das finde ich einen richtigen Gesichtspunkt, dass man nicht davon einfach weg kann, dass es gewerkschaftliche Kämpfe eigentlich geben muss. Also nicht so wie wir sind jetzt alle Gewerkschaft oder wir sind jetzt alle Bürger und dieses Allseitige, das würde jetzt sozusagen die gesellschaftliche Entwicklung bringen. Es ist für mich nach wie vor so, dass die Reduktion der Arbeitszeit ein gewerkschaftlicher Kampf sein muss und dass diese Reduktion das einzig wirkliche kapitaltranszendente Medium ist, in dem sozusagen der Kapitalismus wirklich angegriffen ist, substanziell angegriffen ist.
Wer ist das kapitaltranszendente Medium?
Der Kampf um die Verkürzung der Arbeitszeit.
Was ist ein kapitaltranszendentes Medium?
Medium ist Quatsch. Also ein Mittel, den Kapitalismus an seine Grenzen zu bringen, weil dies praktisch, wie der Marx gesagt hat, der Totengräber ist, den das Kapital selber produziert hat. Das Kapital selber braucht die Produktionsmittel, um die Produktion zu erweitern, um den Markt zu erweitern, um das Mehrprodukt allseitig zu machen. Und zugleich ist diese Möglichkeit, die diese Produktionsmittel enthalten, dass die Menschen, und das ist das einzige wirklich zeitgemäße, dass die Menschen auch weniger arbeiten müssen. Aber der Mehrwert besteht eben aus mehr Arbeit. Also fordert das Kapital etwas, was ganz unsinnig ist, was anachronistisch ist, was in unsere Zeit eigentlich gar nicht reinpasst, auf gut Deutsch, dass wir jetzt sogar wieder mehr Lebensarbeitszeit opfern müssen, 67 Jahre, dass es um Erhöhung der Arbeitszeit geht. Das ist gerade ein Zeichen, dass das Kapital irgendetwas braucht, da können wir später noch im Einzelnen drüber reden, das sich nur in Arbeitszeit messen lässt. Oder wie der Marx sagt, das also eigentlich letztlich wert ist. Der Kampf um Arbeitslöhne ist ein Streit um die Kosten der Arbeit, um die Kosten der Reproduktion des Menschen oder, sagen wir mal so, um die Kosten, was die Lebensmittel kosten, damit man leben kann. Da geht's, der Kampf muss auch geführt werden, das müssen ja auch die Gewerkschaften machen. Und die Gewerkschaften sind wirklich ein ganz tragender gesellschaftliche Gruppierung, die für mich schon eine zentrale Position hat. Und jetzt ist für mich die Frage, wie geht das zusammen? Also wir wissen, dass in den Gewerkschaften im Augenblick sich vieles bewegt und dass wir jetzt, sagen wir mal hier, die meisten sind jetzt nicht in der Gewerkschaft organisiert oder sogar nicht mal in einer Lohnarbeitsstelle, wie sich das aufeinander bezieht. Das hat ja auch der André Grotz irgendwie thematisiert. Das heißt also, es geht wirklich darum, wie können wir sozusagen uns alle beteiligen daran, dass wir weniger arbeiten.
Da würde ich aber gerne noch mal so ein bisschen die Hintergründe beleuchten wollen, weil ich glaube, wir kommen nicht umhin, das mal zu akzeptieren, dass wir auch in einer, wie soll ich sagen, industriellen Revolution sind und das schon seit mehr als 10 Jahren. Also diese ganze computergestützte Technik, die überall um sich greift und die noch lange nicht fertig ist, hat eigentlich keinen Ausweg. Sagen wir mal so, das Kapital weiß nicht, wo es hinausgeht und die Gewerkschaften und Parteien genauso wenig. Also zum Beispiel geht es in Richtung Verteilung der Arbeit, dass wir uns die Arbeit, wie soll ich sagen, aufeinander aufteilen, das Wenige an der Arbeit, was auch immer weniger wird, weil es gibt auch kein Zurück zu mehr Manufaktur oder zu händischer Arbeit, da ist kein Weg dahin, das muss man einfach sehen. Und das ist für mich auch noch von den Parteien und von den Gewerkschaften zu wenig akzeptiert oder zu wenig durchdacht. Wo wird es hingehen und welche Rolle spielen wir dabei als Arbeitnehmer und als Menschen?
Ich denke, dass die Arbeitnehmer irgendwann kapieren müssen, dass sie ihre Sache selber in die Hand nehmen müssen. Also dass das einzelne Mitglied das in dieser Gewerkschaft, dass sie der mehr rührt. Also weil die Gewerkschaften ja eher von Funktionären geführt werden und die Ideen kommen von den Funktionären, aber die Mitglieder denken mehr in Versicherungsmentalität. Mhm. Also ich habe eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, um beim Arbeitskampf einen Rückhalt zu haben. Ich habe eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, um bei Kündigung einen Rechtsschutz zu haben. Also die Mentalität ist wohl bei den meisten Mitgliedern ziemlich stark. Also gesellschaftliche Veränderungen in den Gewerkschaften, das sind sehr wenige, also die das denken. Und wenn man das denkt in der Gewerkschaft, gesellschaftliche Veränderungen, also politisch, gesellschaftspolitisch tätig zu werden, dann wird man da nicht unbedingt gefördert. Nur braucht man, also
woher soll das kommen?
Die Funktionäre, die jetzt sagen, ich will gesellschaftspolitisch was verändern oder will einen Anstoß geben, sind natürlich auf die Gewerkschaft angewiesen. Also der Apparat ist mittlerweile noch das Einzige, was man hat, wo man sieht, dass man vorwärts kommt. Also ich vertraue jetzt zum Beispiel auf politische Parteien nicht so arg, weil die zu arg in den Lobbyismus drin stecken.
Gewerkschaften nicht?
Ja. Gewerkschaften sind, aber die Mitglieder in den politischen Parteien werden wohl auch durch ihre Führung mehr mehr gedrückt als in den Gewerkschaften. Also als Gewerkschaftsfunktionär ist man in der unteren Ebene vielleicht noch wesentlich freier.
Ja. Ich finde aber schon, dass sich bei den Gewerkschaften auch ein erweiterter Horizont ergäbe aus der Gewerkschaftsposition an sich, denn man muss ja nur den eigenen Arbeitsplatz in etwas größeren Kreisen erfassen, was damit verbunden ist, nämlich sich fragen, erstens, wo kommen die Rohstoffe her, die wir hier verarbeiten, wo gehen sie hin, was macht eigentlich mein Produkt und vor allen Dingen, was machen eigentlich die Kollegen und Kolleginnen in der Welt, die mit ähnlichen Produkten beschäftigt sind, inwiefern nimmt der von mir hier erhaltene Siemens-Arbeitsplatz woanders Menschen ihre Arbeit weg? Inwiefern zerstört mein Arbeitsplatz woanders einem Bauern oder einer Bäuerin die Existenz? Und insofern ergibt sich eigentlich unmittelbar aus der Sicht auf den eigenen Arbeitsplatz auch eine globale und eine verantwortungsvolle Sicht, die sich erweitern ließe. Und das finde ich eigentlich eine sehr attraktive Perspektive, dass sich Gewerkschaftsarbeit grundsätzlich erweitert um diesen Horizont und dass die Arbeitnehmer sich auch anfangen zu interessieren dafür, für diese erweiterte Position, weil das stärkt auch das Mitgefühl und stärkt auch das Engagement für einen gesamtpolitischen Blick und das stärkt dann am Ende eigentlich auch die Kampfkraft, also die gesamtbewusste Kampfkraft, die sich dann internationalisiert im Gewerkschaftskampf.
Bloß ich fürchte, wir alle, wie wir da sind, sind schon relativ konditioniert auf die Verhältnisse, die wir haben. Dass wir, so wie der Pavlovsche Hund, auf einen Reiz immer die gleiche Reaktion bringt. So machen wir es, also die Gewerkschaften, genauso wie die Arbeitgeber. Und was übrig bleibt, ist so eine Form der Erstarrung. Und es traut sich noch niemand zu denken, über den Tellerrand oder über das, was wir haben, hinauszudenken. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Desaster, in dem wir stecken. Und da sind die Parteien, alle, wie sie da sind, sind damit Teil des Problems.
Es hat sich in unserer bisherigen Diskussion ergeben, dass die Angst um den Arbeitsplatz nicht nur ein Problem vor Ort ist und dass es einer grundsätzlich anderen Beziehung auf Arbeit und Kapital weltweit bedarf, durch welche dieser Angst entgegengetreten werden kann. Die Lähmung und Erstarrung der Menschen erscheint so erstmal als Angst vor einem Ungeheuer, von dem oft gesagt wird, es sei nun mal da und das sei unüberwindbar, da könnte man nichts machen. Es geht also in diesem Zusammenhang auch um die Kritik eines Mythos um die Arbeit, wenn sich daran etwas ändern lassen soll. Dies war das nächste Thema unserer Diskussion.
Das Thema Erstarrung, was ja der tiefste Ausdruck dieser Erstarrung ist, das ist, dass die Arbeit eben als geheiligter Selbstzweck gilt und nicht mehr als Mittel, um besser zu leben. Und das ist eigentlich der Grundfehler, der in der ganzen Arbeitszeitdiskussion liegt, weil und so agiert eben auch die Gewerkschaftsführung. Arbeit schaffen, Arbeit schaffen. Ja. Arbeit schaffen an sich ist kein Wert. Arbeit muss ich wegschaffen. Also das, was ich als Arbeit zu bewältigen habe, das möchte ich mit möglichst wenig Mühe schaffen. Und dann möchte ich die Früchte dieser Arbeit genießen.
Oder auch mit möglichst viel Sinn und möglichst viel Freude. Also das könnte auch ein Kriterium sein, dass die Arbeit, wenn sie denn etwas Sinnvolles enthält, dass ich nicht nur darauf gucke, hoffentlich kann ich sie in 3,5 Stunden schaffen, sondern dass ich primär darauf schaue, ist sie sinnvoll, ist sie kooperativ und dann macht sie vielleicht auch so viel Freude, dass ich sie gerne 6 Stunden mache.
Ich habe da jetzt ein bisschen mit dem, also ich meine, Arbeit ist eigentlich zunächst mal sowas wie ein Aufwand. Wenn ich Bedürfnisse habe, muss ich was aufwenden, um die Mittel beizuschaffen, damit alles klappt, ne, in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied zu dem, dass eine Tätigkeit ja auch sowas wie was du jetzt angeschnitten hast mit Malen und Zeichnen, das finde ich, das gehört jetzt nicht so einfach ungebrochen hier rein, weil es muss wirklich ein Kampf um das Minimum des Aufwandes gehen, nicht der Kreation, ja, also die Arbeit als kreatives Mittel der Selbstverwirklichung, denke ich, ist sowieso, können wir jedes Mal in Klammer dazu denken, natürlich äußere ich mich gern, natürlich mache ich gern meine Sachen und so, aber das ist nicht das, wo man sagen kann, das ist gesellschaftlich notwendige Arbeit. Gesellschaftlich notwendige Arbeit ist zunächst mal der Erhalt der Mittel, um leben zu können. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, im Unterschied zu einer Kulturarbeit,
die Gestaltung übernimmt, die über den Verzehr hinaus bestehen. Das ist also jetzt vielleicht nicht so populär, was ich sage, aber für mich ist es ein wichtiger Unterschied zu sagen, die Reproduktionsarbeit bezieht sich ja letztlich auf Mittel, die vernutzt werden und die nach einer bestimmten Zeit weg sind oder praktisch bedeutungslos sind. Was darüber hinaus bleibt, ist Kulturarbeit. Das ist eine Gestaltungsarbeit, die wir heute noch nach 300 Jahren im Kölner Dom sehen oder sonst wo, wo man sagen kann, der Wert dieser Arbeit lässt sich bestimmt nicht in irgendeiner vergleichbaren Weise messen, wie der Wert, den ein Pfund Nudeln hat.
Das sehe ich jetzt problematisch, es so zu definieren, alles was bleibt ist Kultur und alles was vernutzt wird, das ist das Notwendige. Denn es gibt auch eine Menge Kultur, die vernutzt wird und die trotzdem wichtig ist und wertvoll.
Wenn ich dazu noch sagen darf, ich finde es eigentlich schade, dass unser Arbeitsbegriff sich so aufspaltet zwischen der ganz hoch kreativ schöpferischen des Künstlers und Bildhauers und der ganz schlimmen Maloche im Bergwerk. Was dabei zu kurz kommt, finde ich, ist das ganz normale Reich der Notwendigkeiten oder der Tätigkeiten oder der Verrichtungen. Zum Beispiel Hausarbeit ist, wenn man genauer hinschaut, eine Arbeit, die sich leicht diffamieren lässt. Aber sie ist auch angenehm, insofern, dass ich da zum Beispiel mal 2 Stunden nicht übers Leben grübel. Dass es einfach selbstverständlich ist, Gemüse zu putzen und etwas zu kochen, obwohl es dann auch wieder gegessen wird und keine kulturellen Spuren hinterlässt. Und so ist eigentlich ein guter Teil des Lebens, da tut man einfach Dinge, die getan werden müssen oder die mit ein bisschen Freude verbunden sind, die sich auch oft wiederholen, vielleicht auch ein bisschen langweilig sind, aber einfach so dazugehören. Und ich finde eben, dieses Gemischte sollten wir im Blick haben, dass Menschen durchaus auch mal Routinearbeit leisten können, dass Menschen durchaus auch unangenehme Arbeit zu leisten bereit sind und durchaus nebenher interessante Arbeiten machen können, indem sie zum Beispiel über ihr Produkt oder ihre Arbeit im weiteren Sinne nachdenken oder sich politisch organisieren oder eben auch kreativ sind. Aber das Problem ist ja nur, dass es eben so viele gibt, die nur malochen oder nur künstlerisch tätig sind und wir nicht mehr im Blick haben, dass es auf diese Mischung ankommt.
Aber ich möchte nochmal vielleicht auf den Menschen selber zurückkommen, weil ich erinnere mich, ich habe ja auch eine Zeit lang gearbeitet und Arbeit empfinde ich nach wie vor in der industriellen Form, mit der wir es zu tun haben und fast jeder, sei es im Büro oder wo auch immer, das heißt, es ist eine Unterordnung und über alles gesehen ist das auch Lebenszeit, wie soll ich sagen, Verkürzung, weil von dieser Zeit in der ich angespannt arbeite, habe ich in der Regel nicht ganz viel. Das ist nicht mein Leben, sondern das ist dem Zwang muss ich irgendwie Rechnung tragen, der sich da auf sich stellt. Und das Ganze läuft ja auch unter dem Stichwort Disziplinierung. Das fängt mit der Schule an und geht weiter, Berufsausbildung bis zum Arbeitsplatz täglich. Und das macht, finde ich, dieses Unangenehme auch an der Arbeit, dass sich niemand vorstellen kann, es geht anders, es geht besser, es geht lustvoll. Das ist noch nicht mal vorstellbar heute aus unserer Perspektive. Und das ist auch eine Bremse, finde ich, weiterzudenken. Mhm. Weil wir so konditioniert sind, Arbeit hat mit Leiden, mit Ertragen und so weiter zu tun.
Da müssen wir auch wieder zurückkommen, dass wir denken, nicht in Nationen, also wir leben auf Kosten der Chinesen, sondern wir müssen wieder denken in Klassen. Weil es gibt auch sehr wohl in China Leute, die auf Kosten anderer Chinesen leben. Und wir müssen hier schauen, wo ist die privilegierte Klasse, die versucht, ihre Arbeit als Selbsterfüllung mit dem gleichzusetzen, was wir zu tun haben, nämlich mit der Arbeit als Selbstaufgabe, wo wir uns denen unterzuordnen haben. Wer in einer gewissen Gesellschaftsschicht auf die Welt kommt, dem wird ganz klar gesagt, du musst arbeiten. Und wenn der wohlhabende Bürgersohn auf die Welt kommt, der eben entsprechend erbt, der muss nicht mehr diese lohnabhängige Beschäftigung machen, der muss auch arbeiten, aber in dem Sinne Arbeit als Selbstverwirklichung. Der ist dann der Künstler auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Malerei oder sonst wo. Und das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und da muss man die Grenze ziehen, nicht zwischen Nationen und zwischen anderen Ländern und Regionen, sondern da muss man sagen, zwischen diesen Privilegierten, die sich die Arbeit raussuchen können, mit der sie sich selber verwirklichen, und den Unterprivilegierten, die denen nur zuarbeiten müssen.
Wir kommen zu dem Thema, was das Arbeitszeitproblem ist, nicht so weiter, denke ich, wenn wir nicht anerkennen, dass es bei diesen Kämpfen, auch den gewerkschaftlichen Kämpfen, um die notwendige Arbeit, um die gesellschaftlich notwendige Arbeit geht. Und die gesellschaftlich notwendige Arbeit ist die Arbeit, die den Aufwand bedeutet. Nicht die, die dann irgendjemand, der Geld hat, zur Verfügung ist oder als Freiraum oder als Hobby oder so. Ne? Und deshalb halt nur mal...
Notwendig wofür?
Um leben zu können. Um die gesellschaftliche Reproduktion zu erhalten, um die Einfälle zur Verfügung zu stellen, die auch eine Mehrproduktion und eine gesellschaftliche Entwicklung möglich machen. Also eine Arbeit, die insgesamt für eine Gesellschaft Not abwendet.
Also du sprichst jetzt von einer postkapitalistischen, also du sprichst jetzt nicht von heute, sondern von
nein, nein, Zukunft. Ich rede von, jetzt von Arbeit überhaupt. Es gibt eine notwendige Arbeit, sage ich überhaupt. Eine Arbeit, die immer irgendwie da sein muss und die immer Gegenstand der Ökonomie ist, weil die Ökonomie eben nichts anderes ist, wie die Beantwortung der Fragestellung, wie kann ich mit minimalstem Aufwand die größten Effekte haben mit dem, was ich tue. Und die Ökonomie gibt es nur, weil es notwendige Arbeit gibt. Es ist was ganz anderes, eine künstlerische Arbeit, die sich gerade von dieser Notwendigkeit abwenden muss, um kreativ zu sein, und der Arbeit, die, worüber wir reden, wenn wir zum Beispiel über Gewerkschaftskämpfe reden. Das müssen wir weiterhin unterscheiden, sonst verbürgerlichen wir die ganze Geschichte, indem wir sagen, ja wieso arbeite, uns geht es doch alle ums Gleiche, wir wollen alle freie Sinnentfaltung, Selbstverwirklichung und so weiter. Und das sehe ich nicht so. Weil es eine bestimmte Not gibt, das ist notwendige Arbeit. Das hat nichts zu tun mit wertbildender Arbeit.
Bei einer Diskussion um die Minderung der Arbeitszeit ist natürlich sehr von Bedeutung, was mit Arbeit überhaupt zu verstehen ist. Wir haben hierzu das Verhältnis von Arbeit und Selbstverwirklichung angesprochen. Ich denke, dass es bei ökonomischen Auseinandersetzungen vor allem um die Beziehung der notwendigen Arbeitsaufwendungen geht und dass nur die hierauf bezogene Arbeit überhaupt als Druckmittel des Kapitals bei Arbeitskämpfen eingesetzt werden kann. Durch die Erpressung mit der Not, in welche Menschen geraten, wenn sie den Arbeitsplatz verlieren, eröffnen sich dem Kapital ja erst die Verwertungschancen, die es jenseits hiervon hat. Im Folgenden geht es darum, wie die Lähmung, die in den Arbeitskämpfen oder in den Gewerkschaften oder auch anderswo zu vermerken ist, damit zu tun hat, dass die Not der Menschen nur noch weit vermittelt ist, gesellschaftlich fast nicht mehr existent erscheint, und jeder nur als seines Glückes Schmied zum Kämpfen bereit ist und der soziale Charakter dieses Kampfes in den Hintergrund geraten ist.
Er hat gesprochen von einer Versicherungsmentalität der Gewerkschaften und da viel in dem Zusammenhang, dass eben wurde dazu konfrontiert, dass es ja bei der Arbeit auch um Selbstverwirklichung gehen kann. Das war irgendwie für mich so eine Antwort auf, ja, warum sind die Leute sozusagen so stupide, warum greifen sie nicht an, warum sind sie nicht aggressiv, warum kämpfen sie nicht? Und da ist für mich ein ganz materieller Grund dahinter und nicht irgendwie das, dass wir sagen, die wollen sich gar nicht selbst verwirklichen oder dergleichen, sondern da steckt dahinter, dass die in einer ganz großen Not sind. Dass der Kampf um die Arbeitsplätze letztlich ein Kampf darum ist, wie viele Leute fallen überhaupt aus ihrer Gesellschaft raus. Und das ganze Herausstoßen von Leuten aus dem Arbeitsprozess, das ist ja die Folge nicht davon, dass die jetzt Angst haben, sie können nicht selbst verwirklichen oder sie können irgendwie nicht richtig gescheit auf dieser Welt zu sich kommen, sondern es ist ganz negativ. Es ist ein Kampf dagegen, dass man gesellschaftlich exkommuniziert wird, mal so ganz kurz gesagt. Dass man also froh sein muss, jetzt mal umgekehrt gesagt, wenn man verwertbar ist. Und das ist eine schlimme Situation. Dass die Menschen froh sein müssen, überhaupt Wert schaffen zu dürfen. Das ist ja eine andere Situation als im frühen Kapitalismus, wo die Waren auf den Markt kamen, Industrien gebaut wurden und es gab sowas wie ein Wachstum, weil einfach der Aufwand, den der gesellschaftlich zu bewältigen ist, immer einfacher bewältigt wurde. Das ist die Geschichte des Kapitalismus. Und diese Bewältigung, die heute ansteht, oder was auch der Eckhardt angedeutet hat mit der Technologisierung, der Intelligenz oder wie man es nennen will, auf Informatik, dass das natürlich ein ganz dickes Problem dadurch wird, dass, würde ich jetzt mal sagen, diese Angst unbewältigbar wird, weil die Beliebigkeit, die das Kapital in sich schon hat, absolut tragbar verwirklicht wird, dass das Geld um die Welt schwirrt, dass Aktienkurse innerhalb von Stunden umnotiert werden können, ganze Belegschaften aus was herausgeschmissen werden, nur weil gerade irgendjemand sagt, keine Zukunft dieser Laden. Ja? Und das hat nichts mehr mit diesem Kapitalismus zu tun, den wir eigentlich von früher her kannten, wo man gesagt hat, gut, das, so hat er sich auch begründet, Kapital ist notwendig, um bestimmte Aufgaben zu bewältigen, sagen die heute noch. Die sprechen da inzwischen von ihren Depots als Produkte. Sie verkaufen Produkte, ja, die Aktien. Das ist die Umkehrung, da ist was geschehen. Und auf das wollte ich eigentlich raus. Das war jetzt mein Ziel, zu sagen, wenn wir über diese Konditionierung, also ich glaube nicht, dass Menschen einfach wie Ratten konditioniert werden, sondern dass es darum geht, dass irgendwas gedoppelt ist, wo sie gelähmt sind. Die sind gelähmt. Die sind nicht von irgendeiner fremden Macht konditioniert. In denen vollzieht sich eine Lähmung, eine Ausweglosigkeit, ein Gefühl, ohnmächtig zu sein, dass doch alles nicht mehr einen Sinn hat. Und dann gehe ich eben in meinen Callcenter und mache halt noch das leider, weil was soll ich denn machen? Ne? Also diese vollkommene Isolation ist es.
Das liegt vielleicht an der großen Konkurrenz, die die Arbeitgeber uns mit dieser Globalisierung einreden. Also die Globalisierung, die wir scheinbar alle brauchen. Ja, weiß, warum. So wird's also die, ja, Politik und das Kapital redet uns ein, wir brauchen die Globalisierung, um, keine Ahnung, um glücklich zu sein oder um besser zu arbeiten, um effektiver zu sein. In Wirklichkeit ist es genau dieses Geld um die Welt schicken und immer mehr Geld rauszuholen und immer mehr aus den Menschen rauszuholen. Und das passiert nicht nur bei uns, das ist weltweit. Weltweit werden Menschen ausgebeutet, um dieses kapitalistische System aufrechtzuerhalten.
Es ist auch schon sehr verräterisch, globalisieren darf sich ja nicht alles. Der Mensch zum Beispiel darf nicht hin, wo er will. Sie mal in Europa, da werden jetzt schon Zäune rumgebaut und was weiß ich nicht alles. Also die Afrikaner dürfen auf jeden Fall nicht her, während das Geld darf floten, wie es mag. Der bürgerliche Staat fällt hinter seine eigenen Ansprüche zurück in Richtung Freiheit und sowas, was wir uns alles versprochen haben.
Dann möchte ich jetzt noch auf einen Punkt weitergehen, den wir am Ausgang schon hatten in der Frage über Gewerkschaft. Kann der gewerkschaftliche Kampf oder kann der überhaupt noch dazu beitragen, so verfahren, wie er jetzt ist, oder kann er sich dahin entwickeln oder wie kann er sich dahin entwickeln, dass es eigentlich ein Kampf um eine menschliche Gesellschaft wird von allen Seiten. Also das war für mich so die Ausgangsfrage. Wie kann sich dieser, wenn es nur noch darum geht, dass die Gewerkschaften sich auf die Seite des reinen Selbsterhalts und der Eigensicherung und Selbstverbesserung beziehen, dann beziehen sie sich natürlich praktisch konkurrierend zu den Arbeitslosen. Dann stehen sie negativ zur Arbeitslosigkeit, denn je mehr Geld sie verdienen, desto mehr sind die einzelnen Leute in der Gewerkschaft sozusagen gefördert, desto besser geht es denen und desto mehr Ausgrenzungen gibt es. Also wie kann so ein Kampf jetzt mal zum Beispiel so zusammenkommen, dass Arbeitslose und Gewerkschafter oder auch noch weitergehend Künstler und Intellektuelle dann doch zusammenkommen, wenn die immer nur in ihren Ecken hocken, dann geht nichts weiter. der Kampf der Verschiedenen. Das finde ich eigentlich eine gar nicht schlechte Formulierung. Der Kampf der Verschiedenen um dasselbe. Das ist für mich sowas wie eine Perspektive, die auch in den Gewerkschaften zumindest andiskutiert wird, dass eben es ganz nötig ist, dass sich nicht das auf einen platten Arbeitsbegriff reduziert, der ja dann dazu führt, dass man sagt, Kultur ist nur Arbeit, ist nur die Kultur jeder verschiedenen Arbeit, es gibt nur Klassenkultur, sondern dass man sagt, Kultur ist nichts anderes wie eine gesellschaftliche Grundlage, ein gesellschaftlicher Sinn, in dem praktisch viele zusammenkommen, die ganz verschieden auch zu dieser notwendigen Reproduktionsarbeit stehen.
Ja, der Solidaritätsgedanke ist vielleicht mehr gefordert oder wieder mehr gefordert bei den Gewerkschaften, indem man zusammenkämpft. Also nicht, dass nur die eine Gewerkschaft kämpft alleine für was, sondern man sieht einen gemeinsamen Kampf. Man sieht zum Beispiel hat man es angefangen vor ungefähr einem Jahr. Da ging es Rente mit 67, dann Gesundheitsreform. Da hat man mal angefangen, den Kampf zu führen. Aber der ist dann wieder langsam abgetrudelt. Also den Kampf hat man, sage ich jetzt, wieder aufgegeben. Diesen gemeinsamen Kampf über die Gewerkschaften hinaus. Also wo man, wo viele Organisationen denselben Kampf geführt haben. Wo es um die gleiche Sache gegangen ist. Und das wäre schon wieder gefordert, dass man sagt, man tritt wieder gemeinsam auf. Und es war auch bei den tariflichen Auseinandersetzungen, hat man jetzt da in der Vergangenheit versäumt, dass man sich als einzelne Gewerkschaft oder Fachbereich oder wie man es auch will, in anderen Auseinandersetzungen solidarisch mit einmischt. Sprich, dass man sich beim Einzelhandel zum Beispiel als Telekom einmischt oder die Postler bei der Telekom sich mit einmischt, das hat mir gefehlt jetzt in den letzten Auseinandersetzungen.
Das heißt, die Arbeitsteilung, die wir übernommen haben vom Arbeitsplatz, die kommt jetzt als störender Faktor quasi, tritt er auf.
Im Zusammenhang mit den Gewerkschaften fände ich gut die Forderung 30 Stunden für alle in Europa. Das ist eine Forderung des Rechtswissenschaftlers Mohsen Masarrat. Das ist sehr konkret durchkonzipiert und das wäre eine Forderung, mit der man wieder in die Offensive kommt. Da gäbe es dann natürlich sofort viel Aufruhr, um Gottes Willen, wie kommt man denn dazu? Aber dann könnte man nämlich sehr gut und sehr leicht nachweisen, dass das sehr realistisch ist, sehr gut möglich ist und dass das die eigentlich realistische Forderung ist. Und man hätte dann auch die Europäisierung dieser ganzen Gewerkschaftsarbeit und einen realistischen, solidarischen Ansatz. Also das fände ich sehr gut, um wieder aus dieser fürchterlichen Defensivhaltung, wo wir praktisch dieser Globalisierung wie einem Naturgesetz gegenüberstehen, rauskommen und sagen, wir haben hier diese Produktivität, wir haben hier diese weltwirtschaftliche Arbeitsteilung, was können wir daraus machen? Zum Beispiel 30 Stunden für alle und das ist durchgerechnet und ist sehr realistisch. So, und das legen wir jetzt auf den Tisch und darüber wollen wir jetzt reden. Das fände ich gut.
Zum Schluss soll es jetzt noch darum gehen, welche Rolle der Staat im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit spielt und warum er sie auch verschärft, indem er gesellschaftliches Vermögen, wie zum Beispiel die Telekommunikation oder vielleicht auch die Bahn, an das Kapital verkauft, also staatliche Einrichtungen, welche seine Bürger längst finanziert haben und letztlich auch immer wieder durch Benutzung finanzieren müssen, den Interessen des Aktienkapitals überantwortet. Es ist eine Art Statement, das sicherlich weiterer Diskussionen bedarf, die ich hiermit auch ankündigen will.
In der Diskussion gestern Abend zum Beispiel mit der Will hat der Medorn sehr viel darüber reden dürfen, dass er ja eigentlich ein gesellschaftliches Zentralproblem löst. Nämlich, dass der Staat eigentlich total verschuldet ist, dass die Bahn eben deshalb vom Staat nicht mehr gehalten werden kann, dass es um die Bahn vernünftig und bürgergerecht und sonst was weiterzuentwickeln, eben Gelder braucht, die der Staat nicht hat. Und weil der Staat so verschuldet ist und zugleich diese Gelder nicht hat, muss man privatisieren. Das ist ein, sagen wir mal, volkswirtschaftlich korrekte Darstellung der Situation. Also rein volkswirtschaftlich aufs Geld bezogen, muss man sagen, der Staat hat so viel Schulden, dass er in den nächsten 100 Jahren nicht mehr rauskommt. Wenn man die Schulden als Schulden akzeptiert, ist es nicht möglich, 1,48 Billionen Euro zurückzuzahlen. Also geht doch hier irgendwas vor sich, wo, was als Grundargument überall eingebracht wird. Man kann keine Diskussion mehr über den Staat führen, ohne dass man von Staatsverschuldung redet. Und diese Staatsverschuldung ist ja tatsächlich die Realisierung der Aktienmärkte dadurch, dass halt zum Beispiel, wenn Aktienmärkte schief laufen, dass die Staaten natürlich ihre Gelder dafür einsetzen müssen. Allein die Verschiebung des US-Immobilienmarkts, wo so und so viele Pleiten entstanden sind, hat die Europabank mit 178 Milliarden Euro decken müssen. Nur um die Werttransfers zu erhalten. Ja? Das ist eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn, was da passiert. Auf einem großen Maßstab werden die Gelder verschleudert, die wir hier eigentlich einzahlen und die Arbeitskraft abgeschöpft haben und die Löhne werden gekürzt und der Medan hockt da in einer Sendung und sagt ganz einfach, ja, ich muss es machen, Leute, weil wir können die Bahn gar nicht weiterbringen, ohne sie zu privatisieren und zur Aktiengesellschaft zu machen. Das heißt also, dass er damit argumentieren kann öffentlich, dass wir sozusagen einen Verschuldungskapitalismus haben. Ein Kapitalismus, bei dem ja gar nicht mehr der Kreislauf zwischen Konsumption und Produktion zählt, sondern im Gegenteil. Ein Weltmarkt bestimmt so weit die Produktion, auch die Konsumption, dass alles nur noch in Staatsschuld argumentiert wird. Alles wird in Staatsschuld hinein argumentiert. Die Kürzung der Renten, die Verschlechterung der Gesundheitsfürsorge, die Verschlechterung der Bildung, all das sind die Folgen eines Verschuldungskapitalismus. Also wir haben jetzt, meine ich, einen ganz guten Überblick mal von der Situation geschaffen. Wir können natürlich nicht jetzt die sagen, es liegt an der und der Stelle und wenn die Politiker anders sind, ist alles anders. Wenn das Kapital anders sind, ist alles anders. Wenn die Gewerkschaften sind, ist alles anders. Natürlich nicht. Aber der Weg aus dem ganzen Dilemma ist ja im Augenblick vielleicht der Weg aus der Lähmung und aus der Passivität und wird von solchen Überlegungen auch bestimmt, was in den einzelnen Menschen vor sich geht, wenn sie ihre Angst vor Arbeitslosigkeit haben, wenn sie in der Gewerkschaft sind oder am Tisch oder im Fernsehen oder sonst was. Deshalb finde ich, muss die Diskussion an der Stelle weitergehen. Für mich ist es die Frage, was letztlich Kapital und Geld ist, also woher diese Macht kommt. Ich würde deshalb gerne in der nächsten Sendung über das reden, was Geld ist, unter dem Titel »Kann Geld gerecht sein?« Das wäre dann das, was wir in unserer nächsten Sendung bringen. Also, Dankeschön.
So, das war jetzt unsere Sendung in der Reihe am runden Tisch einer Widerstandskultur. Genaueres könnt ihr wie immer auf der Website kulturkritik.net im Internet finden. Ich möchte abschließend noch auf eine Sendung der Kulturkritik außerhalb von dieser Reihe hinweisen. Am Montag, den 29. Oktober von 20 bis 22 Uhr senden wir auf Radio Lora für 2 Stunden einen Mix aus Unterhaltung, Diskussion, Theorie und Wirklichkeit unter dem Titel »Zur Kritik der politischen Kultur des Kapitals«. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Tschüss, bis dahin.